Manchmal entscheiden wir uns dafür, die Dinge nicht zu tun, die wir machen wollen, weil wir denken, oh, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie es geht. Weil wir ein Stück weit trainiert sind, perfekt das zu machen. Aber wir uns immer wieder erlauben dürfen, das mit so einer kindlichen Neugierde zu machen.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut und ihr seid in diesem Moment an einem schönen, sicheren und wohligen Ort. Get happy in dieser Woche nochmal in Hamburg und auch nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Das darf ich schon verraten. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil sie fast auf den Tag genau eine Fortsetzung ist von einem Gespräch, das ich im September 2024 mit der Lady geführt habe, die mir heute hier gegenüber sitzt. Und es ist eines der Gespräche gewesen im vergangenen Jahr, die am meisten Feedback gebracht haben. Also es kamen so irre viele Nachrichten nach dem Gespräch mit ihr, dass ich mich jetzt sehr, sehr freue, die Fortsetzung heute mit ihr hier in Hamburg zu führen. Und ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, weil wenn ihr die Folge nicht über Spotify oder Apple anhört, sondern vielleicht bei YouTube gerade anschaut, dann seht ihr es natürlich, denn ich bin zum zweiten Mal, vergangene Woche ja schon mit Dr. Britta Papay, zum zweiten Mal heute hier richtig im Studio, weil ich mich an meine eigene goldene Regel im Leben gehalten habe, nämlich die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich möchte in Zukunft ab sofort sehr viel mehr Aufmerksamkeit in meinen Podcast fließen lassen, weil nichts bereitet mir so viel Freude, wie das Wissen, das ich für absolut essentiell halte in der Welt, mit euch zu teilen und tolle, inspirierende Menschen einzuladen. Also bitte lasst mir gerne ein Like da, lasst mir ein Abo da, schaut euch auch gerne das Video an auf YouTube, weil es ist ein wirklich tolles Studio und es wäre verschwendet, weil sie ist nicht nur eine herzenswarme Person, die unglaublich schlau ist und sehr, sehr inspirierend und von der ich viel lernen kann, sondern sie ist auch, wie man so schön sagt, eine echte Augenweide. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Lotta Loves.
Ich danke dir von Herzen, dass ich wieder hier sein darf. Es ist so schön, dass wir jetzt auch hier in diesem schönen Studio sind. Danke von Herzen. Es ist ein Jahr her und du hast gerade so schön gesagt, du folgst der Freude. Ich glaube, das ist der schönste Start quasi, weil man merkt, dass du das tust, was du von Herzen gerne tust.
Ja, und auch festzustellen, alles ist ein Prozess. Mhm. Und auch hier heute mit dir zu sitzen, mich plötzlich zu zeigen vor einer Kamera, ohne mir wochenlang davor den Kopf zu zerbrechen, oh Gott, wie werde ich aussehen? Werde ich alt aussehen? Werde ich dick aussehen? Werden meine Haare gut liegen? Sondern hier einfach zu sitzen und zu denken, es geht nicht um Leben oder Tod. Mhm. Ich traue mich, mich zu zeigen und ich freue mich, diese Gespräche hier mit diesen wunderbaren Menschen wie mit dir zu führen. Das war ein Prozess, weil die Überlegung, Videos zu machen zu Get Happy, also einfach die, es sind ja keine anderen Gespräche, einfach die Videos mit aufzuzeichnen. Da habe ich bestimmt 1,5 Jahre drüber nachgedacht. Aber ich war einfach noch nicht so weit. Ja. Und jetzt bin ich es und ich habe es auch ein bisschen dir zu verdanken hier in Hamburg, weil die Idee, dass wir hier drehen und nicht nur aufnehmen, die kam von dir, du Liebe. Das hast du dir schön selber eingebrockt.
Und wir haben ja letztes Jahr zum Thema Sichtbarkeit gesprochen und ich meine, es ist ein schönes Beispiel, ne? Und genau das Ding, wenn es sich nicht richtig anfühlt, nicht tun. Wenn es sich ein bisschen nach Herausforderung und Neugierde anfühlt, dann mal reinfühlen und dann machen. Und dann wächst man da auch rein. Aber wenn es quasi sich nach nicht gut anfühlt körperlich, dann würde ich es auch nicht empfehlen. Also immer zu gucken, es darf ein bisschen Komfortzone verlassen sein, aber dann quasi sich auch erlauben, dass es sich dann auch warm und gut und ein bisschen prickelnd und irgendwie entspannt auch anfühlen darf. Also
ja, weil dann ist es leicht.
Richtig, genau. Aber bevor es leicht sich anfühlt, ist es natürlich auch ungewohnt. Und das ist, finde ich, so ein Spannungsfeld, wo wir denken, manchmal entscheiden wir uns dafür, die Dinge nicht zu tun, die wir machen wollen, weil wir denken, oh, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie es geht. Weil wir ein Stück weit trainiert sind, perfekt das zu machen. Aber wir uns immer wieder erlauben dürfen, das mit so einer kindlichen Neugierde zu machen. Mhm. Und ich finde das richtig toll. Ich finde das mega, dass man dich jetzt auch sehen kann.
Ja, Dito, kann ich nur so zurückgeben.
So schön. Es ist
fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir hier in Hamburg waren. Mhm. Und mein Leben war vor einem Jahr noch ein komplett anderes.
Ja, meins auch.
Das hat vielleicht von außen nicht den Eindruck, aber innen kann ich euch sagen, hat das Leben eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und wenn du Lust hast, dann lass uns doch mal zusammen ein bisschen Revue passieren lassen, was in unserem Leben in den letzten, ohne jetzt super persönliche Details zu teilen, aber was sich bei uns im Leben in den letzten 12 Monaten getan hat.
Super gerne. Ich weiß noch, wie wir da saßen letztes Jahr im Schneidersitz an der Alster im Airbnb. Und ich mich erinnert habe, dass wir uns das erste Mal gesehen haben und ich so das Gefühl hatte, wir kennen uns aber schon. Mhm. Und das ist das Krasse, weil ich immer das Gefühl habe, seitdem ich mich mehr getraut habe, mich zu zeigen, sind auch einfach ganz andere Menschen in mein Feld gekommen. Und das ist tatsächlich etwas, was immer mehr aufgeht, dass sich Türen öffnen, von denen ich noch gar nicht ahne, dass es sie gibt. Mhm. Aber durch das immer wieder ein bisschen mehr rausgehen, ich das Gefühl habe, es entstehen so viele Dinge. Manchmal bin ich aber auch überwältigt, was da entsteht. Und mein Leben ist tatsächlich immer 0 und 1. Also ich gehe raus, ich mache irgendwas Aufregendes, dann merke ich wieder, oh, das war viel, dann justiere ich nach. Und ich merke gerade, so die Überschrift für mein Jahr ist schon Transformation in der neuen Form. Und das bedeutet für mich auch manchmal in die Tiefe gehen, in den Rückzug gehen, in den Wald gehen, mich nicht zeigen, um dann zu sortieren, was fühlt sich richtig an. Und es ist immer wieder komisch zu merken, dass das mein Modus ist, aber dem auch Raum zu geben und zu sagen, das bin ich. So war mein Jahr. Also auf jeden Fall viel Veränderung und auch manchmal Schwere.
Und wenn du sagst, dass das dein Modus ist, meinst du dann damit dieses, haben wir im Vorgespräch schon viel drüber geredet, dieses Hochfunktionelle und dann wieder so extrem in den Rückzug? Oder ist es eher der Rückzug, der dich verunsichert oder irritiert? Ja,
ich versuche, meinen Frieden zu machen damit, dass ich so bin, wie ich bin. Das tue ich schon über Jahre und bin
ist auf jeden Fall gut.
Finde ich auch. Und auch zu verkörpern und zu sagen, ich darf Grenzen setzen, das lerne ich immer mehr und mehr. Das ist für mich, das ist tatsächlich aufregend, weil ich ja mich in diesem heutigen Erwachsenensein, wir sprechen auch manchmal ja über Trauma und diese verschiedenen Elemente, dass dieser Self-Parenting-Mode, dieses sich selber, das Eltern zu sein, auch heutzutage und zu sagen, geh mal früh ins Bett, geh mal in den Wald. Wenn ich es nicht tue, tun es meine Kinder und sagen, Mami, wäre mal wieder gut, wenn du in den Wald gehst.
Geh mal in den Wald.
Dann weiß ich immer schon, ich sollte definitiv jetzt ausruhen. Aber das ist sozusagen der Modus in meinem Leben, 0 und 1 ist. Damit meine ich, dass ich entweder an bin und irgendwie mega gerne Dinge tue, auch darin total aufgehe, im Flow bin, wie du das ja auch beschrieben hast mit diesem Podcast, dass du sagst, du folgst der Freude. Und aber dann auch immer wieder die Transition zu haben, dieses Übersetzen in diesen Rollen, die ich ja habe, als Mama, als Unternehmerin, als Ehefrau, als Familienangehörige. Und das merke ich, dass immer aufregend ist für mich. Und dazwischen immer wieder diese Übergänge zu schaffen, mich in den Rollen sozusagen zu finden und diesen 0 und 1 Modus liebevoll zu meinem zu machen. Und wenn ich dann irgendwie, aber das, ich muss tatsächlich, wie ich dir vorhin am Anfang auch sagte, wenn ich mich entscheide, quasi in den Fahrstuhl nach unten einzusteigen, dass es sich alles in mir wehrt und ich denke so, aber ich bin doch gerade im Flow, aber ich merke innerlich, ich brauche jetzt diese kleine Pause, ob es der Wald ist oder wie auch immer, um, wenn ich das Neue in mein Leben ziehen möchte, darf quasi diese Ruhe auch immer größer werden, dass ich mir erlaube, diesen Space aufzumachen, das Vakuum zu halten und zu sagen, ich weiß noch nicht manchmal, in welche Richtung es geht und das auszuhalten, die Leere auch mal auszuhalten. Und das ist hoch aufregend für mich, weil auch ja funktional trainiert zu leisten, zu tun, zu machen, auch in meinem damaligen Job, Dinge hinzukriegen. Dafür war ich auch immer, ich war immer die, wo Leute gesagt haben, in meinem Praktikum damals in Dänemark haben die gesagt, Lotta is getting things done. Also Lotta kriegt die Dinge hin.
Mhm.
Und da
war
immer
wieder große Kompetenz ist, ne?
Ja.
Und auch aber ins Burnout führen kann.
100%. Und da war ich ja auch. Und deswegen darf ich da feiner werden und gucken, wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Und das heißt, es kann schon sein, dass ich im letzten Jahr immer mal geübt habe, etwas, was, jetzt kann ich es ja auch in die Kamera zeigen, meine Tochter hat in der Kita gelernt, den Satz quasi, halt, stopp, ich möchte das nicht. Also dieses Grenzen aufmachen und auch wirklich sagen, ich brauche Pause und ich ziehe mich raus, das ist für mein Nervensystem hochgradig aufregend, aber auch irgendwie cool, wenn ich das gemacht habe, dass ich danach denke, oh, irgendwie gut.
Hat sich irgendwie gut angefühlt, ne?
Hat sich gut angefühlt, aber der davor ist immer aufregend. Aber das war das letzte Jahr auf jeden Fall für mich Lernerfahrung, Grenzen zu setzen, mich zurückzuziehen und so und auch zu gucken, was darf kommen und Räume zu halten, in denen ich noch nicht weiß, was da mal reinpasst, aber diesen Space aufzumachen und für mich zu halten. Das ist quasi wie so eine Art Muskelübung für das Neue. Sich quasi in so einen Raum zu stellen, mit den Armen ausgebreitet. Und das ist manchmal anstrengend, wenn du so diese Arme ausbreitest und aber diesen Space hältst und den ausdehnst. Und das ist für mich aber auch die Art, wie das Neue in die Welt kommt in mein Leben, indem ich mir erlaube, einen größeren Container zu eröffnen und zu sagen, das ist mein Traum. Wir haben vorhin über Träume gesprochen. Um mir dann vorzustellen, dass ich den ausfülle energetisch. Und das ist wie so eine Muskelübung. Und manchmal finde ich das aufregend und auch manchmal anstrengend.
Es ist extrem aufregend fürs Nervensystem, weil wir ja eine ganz essentielle Überlebensstrategie scheibchenweise ablegen, nämlich die berühmte Fawn Response oder umgangssprachlich das People-Pleasing oder eben, ja, man ist mal so versucht zu sagen, das betrifft nur Frauen, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, auch viele Männer haben Probleme damit, Grenzen zu ziehen und überhaupt Bedürfnisse eigene wahrzunehmen. Und es ist so wichtig und gut, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und dass wir anfangen, es in kleinen Schritten zu lernen. Und ich finde, es ist genau die richtige Formulierung. Man trainiert einen Muskel.
Genau.
Beziehungsweise auf der neuronalen Ebene trainiert man tatsächlich eine neue neuronale Verknüpfung aus den vier Buchstaben N-E-I-N.
Genau, aber wenn man natürlich People-Pleasing gelernt hat oder das auch quasi mein Aszendent war lange, gefühlt, also das ist irgendwie eine Ausprägung.
People-Pleasing war dein Aszendent, das ist ja auch nett.
Und dass ich das Gefühl habe, zu erkennen, dass das Nein auch eine Liebeserklärung an andere ist, also aber auch an sich selber und dass ich ein Stück weit mich schützen darf und sagen, was schaffe ich, was möchte ich und ich liebe es tatsächlich, in diesem fokussierteren Modus für die Menschen da sein zu können, für die ich da sein kann und auch mich dem auch wieder auszurichten, wo ich hin möchte, weil dafür brauche ich ja auch immer noch mal Energie, ein bisschen Gas im Tank quasi oder ein bisschen Benzin im Tank und wenn man natürlich immer nur auf dem letzten Loch fährt, so kann man natürlich auch nicht in das Neue kommen. Und wir haben letztes Jahr auch darüber gesprochen, wie kommt das Neue in die Welt, wie kommen wir irgendwie in die Sichtbarkeit, wie kommen wir in die Bewegung, in dieses Gefühl von dieser neuen Energie. Und die finde ich irgendwie total charmant, aber die fühlst du ja nicht, wenn du mit 250 über die Autobahn bretterst.
No.
Die fühlst du dann, wenn du einen Boxenstopp machst oder wenn du rechts ranfährst und wenn du in die Ruhe gehst. Und da merke ich immer wieder, wenn ich dann in der Ruhe bin, denke ich so, oh, das ist irgendwie charmant, das ist gut, das sollte ich öfter tun. Aber wenn ich mit 250 über die Autobahn fahre, denke ich, ach, auch so schön, das ist irgendwie so, ne? Das ist auch schön, der Wind weht im Haar. Aber beides gehört zu mir und das sind quasi diese Modi, die ich beide liebe. Aber halt sozusagen mich zu entscheiden, zu sagen, ich fahre jetzt rechts ran, ist nach wie vor für mich aufregend, weil ich es so genieße zu fliegen, genieße zu kreieren. Und ich habe ja so ein bisschen den Dachmarkennamen für mein Unternehmen ja gegründet mit Into Creation und ich habe das Gefühl, das ist so ein Wort, was mich immer wieder so begeistert, das Wort Kreation. Und es ist ja nicht nur kreativ zu sein, sondern, ich weiß nicht, ob du Rick Rubin gelesen hast, kreativ die Kunst zu sein. Darin beschreibt er so schön, dass es darum geht, sich dem Leichten und diesem Flow zu öffnen. Und das kann alles sein. Und wenn ich das mehr zulasse, also kreative Ebenen, mehr Farbe, jetzt trägst du was schön Farbiges, also mehr Flow, mehr Leichtigkeit, dann kriegt mein Leben wie so ein Upgrade. Und das merke ich immer wieder, dass wenn ich das bewusst einlade, diese Flow-Momente, dann ist mein Leben viel glitzernder, schillernder, leichter. Aber es ist ja nicht so, dass man schnippst und auf einmal ist alles glitzern. So ist es ja gar nicht, sondern du gehst ja durch dunkle Momente, triffst Entscheidungen, nimmst Abschiede hin oder entscheidest dich auch vielleicht, Dinge gehen zu lassen. Und diese Schwere ist ja immer dann auch eine Geburtsstätte für das Leichte. Aber das in der Schwere anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt sitze ich hier gerade, ist mal wieder dunkel. Du bist ja auch durch vieles durch. Wie war denn dein Jahr?
Jetzt hattest du eigentlich schon so eine schöne Brücke geschlagen, fast zu unserem Thema, über das wir heute sprechen. Aber das, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal sehr gerne hervorheben, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir das alle verinnerlichen, egal welche Podcasts wir hören, wem wir auf Instagram folgen oder wessen Buch wir gerade lesen. Es gibt niemanden, der ohne dunkle Zeiten ist. Und für mich waren die letzten 12 Monate ein Sterben. Das muss ich wirklich sagen. Es ist etwas gestorben. Ich musste mich von ganz vielem verabschieden, nicht nur von Menschen, sondern auch von Illusionen. Auch Illusionen zu betrauern ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, wir alle sind Illusionen auf, wie sagt man da, nicht auferlegen?
Wir ausgeliefert, aufgelassen?
Ja, wir tappen alle in Illusionen und sind auch immer wieder verleitet, uns in eine Illusion zu verlieben, egal ob in eine berufliche oder in eine menschliche. Also ich musste viel, viel Trauerarbeit leisten in den letzten 12 Monaten. Und ich weiß, als ich im September 2024 hier durch Hamburg-Eppendorf weinend, wirklich ohne Übertreibung, weinend durch die Straßen gelaufen bin. Ich habe in diesen 5 Tagen so viel geweint. War mir völlig egal, wo ich ging und stand. Es war mir egal. Ich habe einfach geweint, weil es gab viel zu betrauern. Und heute blicke ich zurück und denke, es war alles gut, so wie es war. Mhm. Und alles ist gut, so wie es gekommen ist. Und das Leben hat Entscheidungen für mich getroffen, die ich nicht alle verstanden habe. Mhm. Viele habe ich sehr gut verstanden, andere nicht. Also der Tod eines Freundes im März, da stehe ich bis heute ein bisschen ratlos da und frage den lieben Gott, das Universum, okay, aber warum? Mhm. Und gleichzeitig kennen wir die Antwort nicht und wissen den großen Plan nicht. Und Dinge passieren und auch das zu akzeptieren gehört zum Leben dazu. Mhm. Und nun sitze ich hier mit dir und ich dachte vor einem Jahr, ich hätte schon ganz, ganz viel verstanden und musste dann feststellen, dass ich ganz vieles noch nicht verstanden hatte. Jetzt glaube ich, dass ich mehr verstanden habe. Das ist wahrscheinlich auch nicht falsch. Ich weiß aber mit zunehmendem Alter auch, dass die nächste Lektion schon um die Ecke lauert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das Leben mir eine kleine Verschnaufpause gönnt.
Kennst du das Buch? Wenn man Kinder hat, dann kriegt man das Buch meistens geschenkt. Oh je, ich wachse.
Ich glaube, du hast mir davon erzählt.
Und ich mir ja immer vorstelle, eigentlich müsste man schreiben, oh ja, ich wachse. Aber natürlich in dem Moment, wo man wächst, hat man das Gefühl, man hat Wachstumsschmerzen. Aber es gibt die wundervolle Glennon Doyle, die immer sagt, wenn sie quasi kurz vor einem Wachstumsschub ist und merkt, da kommt die Schwere, freut sie sich schon auf die neue Leichtigkeit danach. Und ich versuche das auch so zu machen, aber es gelingt mir nicht immer, 100% nicht. Aber wenn ich ahne, dass da eine Schwere kommt, dass ich weiß, das ist jetzt ein neuer Wachstumsschritt, so versuche ich es zu framen, damit ich mich nicht irgendwie so in so einen Opfermodus begebe. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass man annehmen darf, das ist jetzt eine schwierige Phase. Und hatte ich auch in diesem Jahr verschiedene. Aber ich glaube, es gibt so diese unterschiedlichen, es geht gar nicht um Bewerten, ne, was ist dunkler und so. Aber es gibt so manchmal Phasen, wo man merkt, wow, die darf auch ein bisschen andauern, weil da ganz viel freigesetzt wird oder man loslassen darf und so fundamentale Dinge. Mhm. Auch mit deiner Mama und so. Es gibt wirklich viele. Es gibt ja Jahre, wo man das Gefühl hat, da verändert sich, also man wächst um 10 Zentimeter gefühlt innerlich, wenn man sich diese Skalen anguckt. Und dann gibt es wieder Jahre, wo man denkt, da integriert man mehr und so. Aber manchmal, wenn man dann in so einem Schub ist, habe ich auch das Gefühl, dass dann das Universum sagt, ach so, du bist gerade über dieses, wie so ein Pferdchen, du bist gerade darüber gesprungen, über so ein Hindernis, dann machen wir die Latte noch mal ein bisschen höher, weil du springst ja gerade so schön. So habe ich es ein bisschen verstanden. Und ich finde aber auch, man darf danach dann auch eine kleine Pause
unbedingt
einlegen.
Unbedingt.
Und die hast du dir auch wirklich verdient.
Ja, finde ich auch.
Aber du strahlst so. Ich habe das Gefühl, du bist irgendwie auch ein bisschen neu geboren, vielleicht nach dem Sterben. Total.
Also der Grund, warum der Phönix sich jetzt im Logo befindet, auch wenn das noch nicht die, also das ist noch, die Transformation ist noch nicht abgeschlossen für dieses Mal. Das ist schon auch das Gefühl, das ich hatte. Also es hatte einfach, ich habe da auch in meinem Newsletter drüber geschrieben, es wurde dem Schmetterling nicht mehr gerecht, sondern es war etwas sehr viel Brutaleres auch, durch das ich gehen musste. Und diese Idee des Phönix, der alle 500 Jahre stirbt, um sich dann und verbrennt, um sich dann aus der Asche zu erheben mit dieser Farbenfrohheit und dieser Lebendigkeit, da habe ich mich irgendwie mehr drin gefunden. Und jetzt freue ich mich auf alles, was kommt und ich bin neugierig und ich habe Bock aufs Leben und freue mich auch mit dir über das heutige Thema zu sprechen, nämlich from hard work to heart work, also von harter Arbeit zu Herzensarbeit, weil auch das viel mit dem zu tun hat, was ich gerade erfahre und selber erlebe, was du auch erlebst und wo du einfach auch sehr viel Wertvolles teilen kannst.
Ja.
Weil ich diese Frage neulich in einem Podcast gehört habe, in einem englischen, ich glaube mit Steve Bartlett heißt er oder Bartlett, ich glaube Bartlett. Also Hard Work, die harte Arbeit. Fällt es dir, also is it hard for you to do the hard work? Also ist es hart für dich, harte Arbeit zu machen?
Ich bin es so trainiert,
ja,
dass ich das Gefühl habe, es ist mein Modus. Also es ist nur, du kannst harte Arbeit machen und harte Arbeit machen. Es ist wirklich, du kannst auch Hard Work, also von Herzen, auch in einer, wie soll ich sagen, hohen Schlagkraft arbeiten. Aber du bist auf einem anderen Fundament. Ich habe das Gefühl, wenn du wirklich ein bisschen dysreguliert bist, von dir entfernt bist, eher funktionierst und in einem Job verharrst, war ich ja lange. Ich war ja im Burnout. Ich war ja davor total fertig, erschöpft. Aber ich war mir dessen nicht bewusst. Von außen war mein Leben, hatten wir letztes Jahr auch besprochen, eigentlich so überholspurmäßig. Und man dachte, hey, die hat es geschafft, hat Familie, hat einen Job und irgendwie einen Megajob, Führungskraft. Aber es war dann so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann innerlich in die Leere zu kommen. Und ich habe gerade extrem viele Freunde, die in tollen Corporate Jobs sind und irgendwann mir sagen, ich bin übrigens die nächsten 6 Wochen in der psychosomatischen Klinik. Mhm. Und ich denke so, scheiße, schon wieder jemand, der da irgendwie als sensible Person diesem nicht standhalten konnte, sondern irgendwie ausgebrannt ist innerlich. Und das da weine ich tatsächlich immer, wenn ich das dann sehe, weil ich mich erinnere, wie das bei mir war und jetzt quasi ja Menschen begleite, diesen Prozess zu gehen, aus diesen dysfunktionalen Arbeitsstrukturen heraus, also quasi manchmal auch die Arbeit für etwas zu nehmen, was dir Selbstwert schafft. Dass man sagt, hey, okay, ich mache den 9-to-5-Job, der gibt mir Sicherheit und dann habe ich irgendwann so viel Geld, dann kann ich meine Berufung finden.
Das Wenn-Dann-Dilemma.
Wenn-Dann-Dilemma, genau. Oder dieses Entweder-Oder. Entweder habe ich halt irgendwie ne Brötchen im Kühlschrank oder irgendwie der Kühlschrank ist gefüllt oder ich lebe meine Berufung. Aber das zusammenzukriegen. Und ich habe halt im Vorfeld auch, ich hatte mir auch so ein bisschen dieses Themenfeld gewünscht, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel Schmerz draußen, zu sagen, so viele Menschen entscheiden sich auch aufgrund von generationalen Themen vielleicht zu sagen, hey, meine Eltern wünschen sich das oder was auch immer da alles so im Hintergrund reinspielt, wieso wir in eine gewisse Richtung gehen. Wieso habe ich BWL studiert? Das ist mir heute immer noch ein bisschen fremd. Ich liebe mich in Dinge reinzufuchsen, aber würde ich fast eher Hirnforschung studieren heutzutage. Oder irgendwie Kunst oder weiß nicht was.
Und wieso heute, hast du BWL studiert?
Weil ich dachte, das ist der Weg, dann bin ich sicher. Dann habe ich es geschafft. Ich habe immer gedacht, noch das, noch die Ecke und dann kommt irgendwann diese Erlösung. Und ich habe gerade das Buch gelesen, Meditation for Mortals, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heißt, aber er schreibt so ein bisschen, das ist das Dilemma von vielen Menschen, zu sagen, noch über diese Klippe, komm noch diesen einen, noch das noch. Und dann entspannt es sich. Und auch immer zu sagen, hey, ich wünsche mir, ich freue mich so sehr auf diesen Urlaub, auf dieses Gefühl von aus meinem Leben zu fliehen, das haben ja ganz viele, zu sagen, wann ist das Wochenende? Ich rette mich quasi von Montag bis Freitag und dann ist wieder Wochenende. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also ich war da auch und jetzt habe ich das Gefühl, ich arbeite auch viel, aber es ist viel mehr das, was mir unglaublich leicht fällt und Freude macht und so. Und ich kann das irgendwie aus einem anderen Herzensmodus heraus machen. Aber das ist natürlich ein Weg. Und ich sah auch nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Gar nicht. Ich bin auch noch dabei. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mein Was gefunden. Bei meinem Wie bin ich noch dran. Aber alleine schon zu merken. Ja, genau. Aber was mich halt umtreibt und traurig macht, dass halt so viele Menschen sagen, eigentlich lohnt es sich gar nicht, es zu versuchen. Es klappt doch eh nicht. Ich habe ja auch das Gefühl gehabt, es gibt dann nicht mehr viel, was übrig ist für mich. Woher soll ich denn wissen, was ich da machen kann? Ich kann doch gar nichts. Ich habe gesagt, ich kann Sales, lange im Sales gearbeitet und hatte gar keine Ahnung, was noch so für mich bereit ist. Und bin dabei irgendwann durch das Burnout und durch einfach dieses schrittweise Heilen in dieses Ausprobieren gegangen, in diesen kindlichen Modus. Und das war dann irgendwann die Öffnung zu ganz neuen Dingen. Und ich finde immer nur so schön, wenn, das wäre so ein Geschenk, was dieser Podcast vielleicht auch anderen Menschen schenken kann, zu sagen, wir wissen noch gar nicht, was alles so in uns steckt, wenn wir nicht auch mal Pause machen, mal in uns reinhören und sagen, was ist denn gerade gut, was kann sich vielleicht verändern, wo fühlt sich das richtig an und wo eher nicht, wo drückt der Schuh. Ein Stück weit, finde ich, wachsen wir manchmal aus Dingen raus. Und das heißt nicht, dass dieser Job für mich immer schlecht war. Irgendwann passte er mir nur nicht mehr. War da irgendwie rausgewachsen. Und wenn man das so versteht, finde ich es irgendwie charmant. Und du bist ja auch, in deinem Job hat sich ja auch ganz viel verändert.
Wie in du kleinen Schritten.
Ja.
Und das, was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz essentiell, das würde ich gerne nochmal unterstreichen und ein bisschen hervorheben. Wenn wir in so einem Hamsterrad sind und irgendwie zumindest merken, das, was mich lange glücklich gemacht hat, das macht mich nicht mehr glücklich, aber ich weiß nicht, was danach kommt, dann, ich glaube, da haben wir uns beim letzten Mal auch drüber unterhalten, entsteht zumindest nach meiner Beobachtung in Menschen ein unglaublicher Druck, weil alle auf der Jagd nach ihrem berühmten Purpose sind und viele wissen es überhaupt nicht, die wissen überhaupt nicht, wo es lang gehen soll. Mhm. Hat dann auch wieder viel mit Trauma zu tun, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, so dass man mal eine Pause macht. Mhm. Und wir neigen aber dazu, das beobachte ich bei mir und aber auch bei Klienten und auch bei Freundinnen und Freunden, dann noch mehr zu machen, um da rauszukommen. Mhm. Und je mehr wir machen, umso mehr verzetteln wir uns, weil da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gequatscht, weil sich das Gehirn natürlich, also alles kann sich tarnen und ist aber in Wahrheit eine Kompensation. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass wir mal eine Pause machen, in deinen Worten?
Mein Gefühl, wenn wir von A nach B kommen wollen, wenn wir sagen, das, was wir jetzt haben, ist A, das passt nicht mehr und wir wollen irgendwie zu B, dann ist das so, dass wir aktuell in dieser Komfortzone sind. In irgendetwas, wo wir wissen, was wir tun, wo wir uns irgendwie bequem gemacht haben. Und es gibt so fünf Zonenmodell. Das ist quasi die Komfortzone, das ist so ein Ellipsenmodell. Dahinter kommt die Angstzone, dann kommt die Wachstumszone, die Lernzone und die Panikzone. Und
die kommt am Schluss, die Panikzone?
Die Panikzone, die ist ganz außen. Das wäre so quasi, wenn du das dann alles verlässt, dann ist es ein bisschen unsicher. Aber quasi der erste Kern ist die Komfortzone. Und ich habe ja halt immer vorgestellt und auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten, deswegen habe ich diese Zonen so vor mir. Können wir vielleicht auch in den Shownotes verbinden, von wem das ist, dieses Modell, dass quasi diese Angstzone die ist, die uns immer abhält, in dieses andere zu gehen, zu B zu gehen, zu sagen, irgendwie, ich gehe hier irgendwie weg. Und in dem Moment, wo wir es irgendwann geschafft haben, über Mentoren, über Schutzräume, über Dinge zu sagen, wir probieren es einfach mal und wir haben aber jemanden, der uns in Space hält, weil das Erste, was wir brauchen, ist ja Sicherheit. Und das Ding ist, diese Pause quasi, das ist ja das, was wir brauchen, überhaupt wahrzunehmen und zu reflektieren, wie geht's mir überhaupt? Ich habe ja damals überhaupt nicht realisiert, dass es mir nicht gut geht. Das war ja dann irgendwann durch diese vielen, also was ich damals gesagt habe, ich habe über 1,5 Meter Narben, da haben mich ja danach auch viele Leute gefragt, meine Güte, das ist ja echt auch prägnant. Das ist mir ja gar nicht so aufgefallen. Ich war ja ständig im Krankenhaus, hatte ständig Operationen, aber es ist mir nicht bewusst geworden. Ich hatte kein Bewusstsein dafür. Und bevor du Veränderungen machen möchtest oder kreieren möchtest, brauchst du ja überhaupt die Wahrnehmung dafür, das, was verkehrt ist, um eine Intention fällen zu können, um eine Entscheidung zu treffen, um irgendwas zu ändern. Und wenn du aber im absoluten Fight and Flight, 100.000% Vollgas, Autobahn bist, dann kannst du gar nichts anderes machen. Du hast ja quasi kein Quäntchen mehr frei für irgendwas. Mhm. Und das finde ich ganz oft, dass wir denken, wir müssen dann noch mehr kompensieren und noch mehr tun. Aber diese einfache Pause, die gar nicht so einfach ist, mal nichts tun. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer uns das ja auch fällt. Mhm. Und in solchen Situationen, aber dann auch wirklich, wie heißt der Spruch so schön, wer loslässt, hat die Hände frei, dass aber dieses Loslassen, auch die Angst ist, nicht mehr in Sicherheit zu sein. Deswegen braucht es eigentlich, finde ich, als erstes ein Safe Space, irgendetwas, was dir das Gefühl von Sicherheit gibt. Es kann ein Zuhause sein, es kann ein Netzwerk sein, es können Mentoren sein. Etwas, was du vielleicht für dich mal aufschreibst, was dir Stabilität gibt. Und erst als ich zum Beispiel an den Waldrand gezogen bin, erst als ich mein Netzwerk verändert habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich fühle mich jetzt so abgepuffert, dass ich mich trauen kann, mal 2 Meter in eine Richtung zu gehen, wo ich noch nie war. Mhm. Und diese Komfortzonen, das, was uns dann später begeistert, ist diese Wachstums- und Lernzone. Da dehnen wir uns aus, da denken wir so, wow. Aber der Moment, wenn du dir vorstellst, du lernst irgendetwas Neues wie Fahrradfahren und hast erst Stützräder an, dann ist natürlich diese Vorstellung, die Stützräder sind quasi das, was dich dann auch über diese Angstzone hinweg in das Neue bringt. Und dir immer vorzustellen, was würde dir jetzt helfen? Was wäre ein kleines Unterstützungsmoment? Es sind ja auch ganz oft Mentoren zum Beispiel, wo man sagt, oder Menschen, die da schon den Weg gegangen sind. Einfach jemand, der einem wirklich wie so unter dem Wasser, wenn ich mir vorstelle, ich gehe über Wasser und mir sagt, unter dem Wasser sind Steine und ich kann dem vertrauen und ich traue mich, über etwas zu gehen, wo ich noch nicht weiß, wie das ist. Und dann aber die Erfahrung zu machen, zu wissen, ich bin sicher, ich bin getragen, ich bin unterstützt und das, finde ich, geht sehr, sehr stark über Bewusstsein von dem, was mich nährt, was mir Kraft gibt. Was, finde ich, aber noch der Schritt davor ist, ist natürlich auch zu gucken, was tut mir gerade weh und wo läuft die Energie in etwas rein, was mich überhaupt nicht mehr stärkt.
Und das kann ja alles sein.
Das kann alles sein.
Also Ernährung, Freundschaften, ja. Beziehungen, Job, ja. Wohnraum, alles.
Alles.
Und eine so profunde, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort auch im Deutschen? Also im Englischen ist es profound, aber es ist ja. Profund. Eine absolut profunde Erkenntnis, die einfach für alle Zeiten gültig ist, die Basis für Neuroplastizität ist Sicherheit.
Ja.
Und ich sehe das häufig bei Menschen, die sehr verzweifelt sind, weil sie ihre Traumata heilen wollen. Und wir leben leider, finde ich aktuell, mehr denn je in einer Zeit, wo wir zugeballert werden mit schnellen Versprechen.
Mhm.
Und teilweise mit sehr fragwürdigen und auch sehr gefährlichen Methoden. Und wir müssen verstehen, dass ein Körper, der nicht in Sicherheit ist, also was heißt das? Ein Körper, der gestresst ist, also chronisch gestresst, nicht mal eine Stunde, sondern chronisch gestresst ist, ist nicht ein Körper, der in Sicherheit ist. Und dann wird das Gehirn keine Veränderungen erlauben. Das heißt, die Basis für Neuroplastizität, für unsere Fähigkeiten, etwas Neues zu lernen, ist Sicherheit. Und ich sage jedem Menschen, der, egal ob er mir E-Mails schreibt oder bei mir im Coaching ist, wo er anfangen kann, sage ich, fang klein an. Und wenn es ein täglicher Spaziergang ist, dort beginnt Veränderung.
100%, ja, genau.
Und es klingt wie ein scheiß Kalenderspruch.
Ich weiß, ja.
Aber es ist, und dann sich dabei zu beobachten, wie das Gehirn sogar das versucht zu verhindern.
100%. Du kennst doch Tony Robbins, den wundervollen, das ist ja Motivationstrainer in den USA.
Ich bin leider nicht so ein riesen Tony Robbins Fan, aber ich war jetzt, ziehe ich einen Shitstorm vielleicht auf mich, aber ich weiß, dass er Millionen Menschen geholfen hat und deswegen, das wertschätze ich auf jeden Fall. Danke, Tony Robbins.
Ich habe ihn noch nicht live erlebt, aber ich weiß, dass er halt quasi etwas sehr Cleveres tut und zwar nennt sich das Modellieren. Also er modelliert erfolgreiche Menschen, glückliche Menschen, gesunde Menschen. Und er hat sich immer angeguckt, schon in jungen Jahren. Er hat ja quasi auch ein Trauma bewältigt und quasi da auch sein Purpose hergezogen. Weil ich finde schon, wenn wir uns die Schmerzpunkte angucken in unserem Leben, die extrem wehtun, sind es eigentlich, wenn wir sie integriert haben als Schmerzpunkte, die absolute Basis für Berufung, für Purpose, für Sinn, für Impact, für Wirksamkeit, für all das. Und was ich finde, was er so schön vorlebt, ist dieses sich draußen anschauen, wie machen es quasi Menschen in anderen Situationen. Ich nehme mir immer dieses Thema Olympia. Ich stelle mir vor, jemand möchte jetzt etwas wahnsinnig Tolles in seinem Leben erschaffen und möchte bei Olympia antreten. Und stell dir mal vor, wie das Leben aussieht von jemandem, der für Olympia trainiert. Der grenzt sich vielleicht ein bisschen ab. Der schaut natürlich auf seine Ernährung. Der schaut natürlich auf seinen Schlaf. Der schaut natürlich auf seine Routinen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich versuche mit 250 auf der Autobahn irgendwie mal eben meinen Purpose zu entwickeln. Also und mal eben
du
was
mit 250 über die Autobahn fahren würdest.
Naja, ich bin schon oft schnell gefahren, aber auch energetisch quasi bin ich durch mein Leben gerauscht.
Ja,
immer.
Klar.
Und ich hatte immer 1000 Sachen in der Luft. Und alle Leute haben gesagt, wie machst du das? Und ich dachte immer, ach so, weiß gar nicht, was die meinen.
Ja.
Und dann hatte ich einen Burnout und dann waren quasi alle Teller untergefallen. Und dann ist es so, wie in so eine Wanderschuhe zu steigen, die du gerade ausgezogen hast. Du fragst dich, wieso, hä? Wanderschuhe sind jetzt noch bequem. Aber stell dir irgendwelche anderen Schuhe vor, wo du denkst, ich will da nie wieder rein. Aber was ich schön finde als Bild, zu sagen, wenn du etwas Besonderes, Neues, Kraftvolles in deinem Leben erreichen möchtest, dann nimm es dir wirklich auch vor, andere Entscheidungen zu treffen, zu gucken, welche Information kommt in dein Leben, welche Energie ist in deinem Leben, welche Menschen sind in deinem Leben. Und aus meiner Sicht, das war das Erste, was ich damals in meiner Heilungsreise gemacht habe. Das heißt, ich habe ein bisschen Ballast abgeworfen von Dingen, die mir nicht zuträglich waren. Ich habe das Feld geändert, ich bin rausgezogen an den Waldrand und habe schon damit intuitiv wohl das Fundament für meinen Schutzraum gelegt, weil ich war auf einmal mit Rehen am Morgen, bin früh in den Wald gegangen, ich hatte meinen Space, ich konnte mich irgendwie entwickeln und gut zu mir sein. Und das ist quasi, manchmal denken wir so, ja, das ist ein Kalenderspruch oder ja, trink mal einen grünen Smoothie oder was auch immer, aber die Summe dieser Dinge, sich gut tun und sich auch quasi wie so ein Elternsein. Und zu meinen Kindern sage ich auch, Leute, 19 Uhr, wir gehen ins Bett. Und natürlich sagen die, Mami, ist langweilig, sind Ferien. Aber ein Stück weit auch dieses regulativ zu sein für sich selber, zu sagen, ich könnte jetzt bis 2 Uhr Netflix gucken, aber ich kann es lassen. Ich kann jetzt um 8 ins Bett gehen, journalen. Und das ist quasi der Modus, den ich brauche, um in dieses Neue zu kommen. Mhm. Und das ist eine Entscheidung. Und wir können aber nicht das eine machen, das andere wollen. Also den Kuchen essen und ihn haben wollen. Das ist für mich so eine Entscheidung, die wir treffen, wenn wir sagen, wir möchten dieses Amazing Life. Ich sage ja so gerne dieses Shine your light and go after amazing. Und das ist für mich eine Haltung, zu sagen, wie gut bin ich zu mir? Wie viel Fokus gebe ich mir? Und kann ich auch wirklich mir zuerst die Energie geben, bevor ich sie anderen gebe? Mhm. Und ich war immer die allererste, die gesagt hat, noch anybody, braucht noch jemand hier Energie? So. Mhm. Und dann habe ich mich abends gewundert, wieso ich so platt war und fertig war.
So leer.
Genau. Mhm. Und du kannst quasi auch nicht in irgendwas wie Richtung Berufung oder Impact irgendwie in die Welt bringen, wirksam sein, wenn du leer bist. Und das sich aber einzugestehen, dass man eigentlich gar nicht mehr so viele Gummipunkte über hat am Ende des Tages, ist auch ein bisschen schmerzhaft. Weil wir ja gelernt haben, dass wenn wir ganz viel tun, sagen andere Leute, wow, du bist ja erfolgreich. Aber das ist für mich nicht mehr das Sinnbild für Erfolg. Erfolg ist für mich ausgeglichen, gesund, bei mir integriert irgendwie mein Leben zu leben und bewusst zu sein und nicht auf dieser Überholspur zu sein. Aber das ist schwierig.
Can I get a hallelujah? Nee, wirklich. Also ich finde, das ist auch so, danke, dass du das nochmal sagst, weil gerade so bei Menschen wie dir und mir, die wir in der Öffentlichkeit auch arbeiten und viel von uns teilen, wir sind auch gerne Projektionsfläche für, wir haben so ein shiny Leben und, aber wir, also meine Definition von Erfolg ist auch mittlerweile ein zufriedenes, normales Leben zu führen und mein Leben ist wirklich maximal unaufgeregt, außer es knallt mir irgendwelche Dramen hin, die ich dann bewältigen muss und es geht mir wie dir, ich arbeite immer noch viel zu viel, mein High Functional Freeze hat sich nicht über Nacht verabschiedet. Mhm. Wenn Menschen mich fragen, also Podcast und Radio und Moderation und Coaching und Seminare und Musik machst du auch noch, wie geht das? Und ich so, ja, ist eigentlich eine gute Frage, keine Ahnung. Ich scheine ja wohl immer noch nicht so ganz alles, also das was ja, aber das wie, da ist natürlich bei mir auch noch Platz nach oben. Und diese Pausen auch auf der Suche nach seiner Berufung, die sind einfach so, so wichtig. Was glaubst du denn, wie viel unterschätzen wir diese leisen, ich wollte eigentlich immer mal, diese Gedanken, die wir schnell abtun mit, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja, aber das gibt's ja schon 1000 Mal. Aber das hat ja schon jemand anders gemacht. Du willst doch nicht. Sollten wir dem viel mehr Aufmerksamkeit schenken?
Ich glaube, ja, 100%. Das ist ja die Intuition in uns. Also es gibt ja irgendwie, glaube ich, etwas Wahrhaftiges, wofür wir irgendwie auf dieser Welt sind. Das ist mein Gefühl. Und wenn wir so uns vorstellen, wir gucken von oben auf unser Leben und schauen, welche Entscheidung wir getroffen haben, dann ist am Ende das auch immer richtig so auf dem Weg, auf dem wir waren. Das hat irgendwie eine Berechtigung. Es hat die Berechtigung, dass ich BWL studiert habe. Es hat die Berechtigung, dass ich irgendwie das Burnout hatte. Das kann ich ja heute alles nutzen. Aber wichtig ist mir, immer mir dabei zuzuschauen, bewusst, was ich tue und auch zu schauen, was möchte sich noch ausdrücken. Und damals habe ich auch letztes Jahr gesagt, dieser Satz, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Das ist etwas, was ich immer noch ganz doll fühle und wo ich das Gefühl habe, du hast vorhin gesagt, der Podcast darf bei dir mehr Raum einnehmen, weil, ja, weil die Energie folgt ja auch dem Fokus und dem Flow. Und da, wo es sich leicht anfühlt, wo die Intuition, dein inneres Kind sagt, yay, das ist das, wo du das Gefühl hast, du arbeitest nicht, sondern du kreierst. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich immer noch mehr den Fokus drauf legen. Aber natürlich gibt es natürlich, also als ich vor 3 Jahren quasi, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr nur im Sales oder nur angestellt und so, ich möchte es probieren, so, habe ich mir sehr stark jeden Tag mich quasi von dieser Autobahn der Negativität zurückholen dürfen und sagen dürfen, geh mal den Trampelpfad. Ist zwar noch keiner gegangen, aber lass es uns ausprobieren, weil die Autobahn, dass es vielleicht alles in die Grütze geht und du vielleicht irgendwann Hartz-IV-Empfänger bist, das hilft uns hier gerade nicht weiter. Ich habe quasi ein bisschen wie Beppo, der Straßenfeger bei Momo, immer gesagt, Besenstrich für Besenstrich und nicht immer ans Ende der Straße gucken. Genau, gelegentlich gucken, was ist die Vision, ja, aber immer gucken, was ist jetzt für mich gerade der nächste Schritt. Und wenn du sagst, dieses auf die innere Stimme hören, zu gucken, was vermisse ich denn vielleicht gerade? Oder welche Anteile? Wir sind ja beide Menschen, die sind facettenreich. Ich beneide manchmal im Stillen Menschen, die quasi etwas so im absoluten einen Monofokus quasi sind. Das geht für mich gar nicht.
Nicht so breit aufgestellt.
Ich brauche diese Facettenvielfalt und so darf ich mein Leben gestalten. Und es darf zu mir passen. Und ich finde, ich habe nicht gemerkt, dass die Kreativität mein absoluter Motor ist, der mir halt immer gefehlt hat, weil ich das nicht mehr, dieses Ventil nicht mehr angesteuert habe eine lange Zeit. Und deswegen versuche ich natürlich in meinem Leben die Kreativität als Basis einzubetten und zu sagen, auch wenn ich quasi nicht sage, ich fotografiere oder ich mache irgendwas anderes, was auch immer es ist, Hauptsache ich habe das Gefühl, ich bin im Flow. Und dann, das muss ich quasi jeden Tag tun, in irgendeiner Form was kreieren und dann bin ich ausgeglichen. Dann bin ich irgendwie in meiner Mitte, aber das hat lange gedauert, bis ich es gefunden habe. Und ich bin manchmal genervt von diesem High-Functional Mode zu sagen, ich habe dieses Funktionieren in mir. Ist natürlich aber auch etwas, was mich halt sehr schnell sehr viele hat aufbauen lassen. Mhm. Weil
ist
aber
alles zwei Seiten. Ne?
Genau, weil aber natürlich auch unglaublich viel Begeisterung dabei ist. Und ich finde, wenn wir etwas tun, was wir lieben, from hard work to hard work, entsteht eine ganz, ganz andere Magie in unserem Leben. Da kommen Menschen zu uns und sagen, wow, deine Augen leuchten. Und ich habe irgendwann mal ein Reel gemacht und habe gesagt, das, was eigentlich Menschen am weitesten bringt oder am meisten in dieser Welt verändert, sind leuchtende Augen. Und ich habe halt so gedacht, ich liebe das. Wenn Menschen zu mir kommen und leuchtende Augen haben, dann geht mein Herz auf. Und ich wünsche mir für diese Welt mehr Menschen mit leuchtenden Augen. Mhm. Und das ist was Kindliches. Das ist etwas, wo wir das Gefühl haben, ja, wir sind richtig. Mhm. Wir machen das Richtige. Aber man kann es nicht von außen sich anschauen. Es muss sich von innen warm und richtig anfühlen. Und es darf sich so richtig stimmig und gut anfühlen.
Und das Timing, finde ich, spielt auch eine große Rolle.
100%. Aber du kannst quasi noch nicht erahnen, ob etwas, was du mal tun wirst, irgendwann hast du angefangen mit Podcast. Und wir dürfen die Dinge ausprobieren und körperlich erfahren, fühlt sich das warm an oder kalt an. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, ich mache auf dem Reißbrett meine Berufungskarriere und sage so und so passt das gut, ich habe irgendwie eine Marktanalyse gemacht, so und so. Sondern ehrlich gesagt baue ich ja jetzt mit vielen meiner Kunden immer auf Basis der großen Schmerzpunkte ihres Lebens ihre Berufung auf, weil natürlich sie da auch unglaublich wirksam sein können, wo Schmerzpunkte die Basis bilden. Klingt komisch, funktioniert extrem gut. Mhm. Funktioniert auch für mich sehr gut, weil ich ja jetzt auch in einem Feld wirke, wo Menschen auch sich im Bereich Berufung, Beruf, Transformation verändern. Also ich begleite ja bei Sichtbarkeit, aber ich begleite eben auch bei Umbruchsprozessen, bin ja auch als Speaker, aber auch aktiv und begleite auch Führungskräfte und Unternehmen für mehr herzoffene Führung und verschiedene Themen und bringe jetzt verschiedene Ebenen zusammen, die mir am Herzen liegen. Aber ich habe das Gefühl, da draußen ist so viel Potenzial, aber viele Menschen haben Angst, sich diesem Potenzial zu stellen, weil es auch natürlich ein bisschen, weil es unbequem ist und auch ein bisschen ohnmächtig ist, wenn man nicht genau weiß, wo geht es hin.
Naja, es ist ja, wie wir wissen, passiert ja die Magie in der Void, in der Leere, in der Blackness, wie Joe Dispenza das nennt. Mhm. Und dieses Springen, der Sprung ins kalte Wasser, das ist natürlich was unserem Gehirn überhaupt nicht gefällt, sondern das Gehirn will Kontrolle, das Gehirn will Energie sparen. Mhm. Aus biologischen Gründen, also total nachvollziehbar. Und ich finde dann eben diese sanften Übergänge auch, habe ich auch mit wechselnden Gästen schon drüber gesprochen in diesem Podcast, sich auch zu erlauben, dann einen sanften Weg zu gehen. Aber es beginnt dann, ich finde, Veränderung beginnt auch im Kopf, nämlich sich überhaupt erstmal vorstellen zu können. Also ich gebe dir ein Beispiel jetzt aus meinem Leben. Ich habe jetzt den Podcast gibt es jetzt seit Oktober 2020. Mhm. Und 4,5 Jahre habe ich geglaubt, apropos Glaubenssätze, ja, aber von einem Podcast kann man ja nicht leben. Das stimmt auch aktuell. Ich kann von diesem Podcast noch nicht leben, aber ich kenne sehr viele Menschen, die leben sehr gut von ihrem Podcast. Also warum nicht ich? Mhm. Also investiere ich jetzt Zeit und auch Geld in diesen Podcast, um vielleicht eines Tages davon leben zu können. Und dahin zu kommen, war aber ein langer Prozess. Also ich musste mich sicher genug fühlen, um das zu tun. Ich musste mich an den Gedanken gewöhnen, vielleicht, wenn ich Geld verdient habe, es nicht sofort an die Seite zu tun für schwierige Zeiten, sondern nein, ich bin das, ich gehe jetzt mal ein Risiko ein. So. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das würde ich aber auch gerne noch mit dir besprechen, weil ich mich interessiert, was du darüber denkst. Ich dachte lange, und das beobachte ich auch bei anderen Menschen, ich muss das Ziel kennen, und dann gehe ich den Weg und dann habe ich das Ziel erreicht und dann weiß ich, was meine Berufung ist. Das dachte ich lange. Meine persönliche Erfahrung in den letzten 6 Jahren hat mir aber gezeigt, ich bin den Weg einfach gegangen und auf dem Weg hat sich gezeigt, wo es weitergeht. Und ob das jetzt meine Berufung hier ist oder ob es in 5 Jahren was ganz anderes ist, das wird sich dann zeigen.
Genau.
Aber kannst du das in deinen Worten, wie du darüber denkst, nochmal zusammenfassen? Weil es ist so schwer, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, weil Menschen fragen mich dann, ja, was soll ich machen? Sag ich, du gehst einfach weiter. Ja. Geh den Weg. Und das zeigt sich dann schon.
Aber das Losgehen, also erstens glaube ich 100%, dass alles seine Zeit hat. Ich möchte dir auch letztes Mal immer diesen Disclaimer geben, nichts muss.
Genau.
Immer nur, wenn es sich warm und richtig und ein bisschen neugierig anfühlt. Ja. Ich sage immer, es geht um diesen Fuß in der Luft, dass man sagt, irgendwie, ich weiß noch nicht wohin, ich setze ihn mal, nehme ihn mal hoch und guck mal, fühl mal rein und überleg mal intuitiv. Und theoretisch ist es ja so, wir sind so konditioniert, dass alles sicher und perfekt und irgendwie richtig sein muss, aber das bringt uns ja nicht in den richtigen, herzerfüllten Weg. Und ein Stück weit sich vorzustellen, was passiert, wenn ich jetzt einen Weg, wenn ich irgendwo hingehe und überlege, irgendwann denke ich mir, ich lande im Gestrüpp, dann gehe ich wieder zurück und nehme einen anderen Weg. So, was soll passieren? Und ich finde schon, mit dem zunehmenden Alter ist es irgendwie entspannter, sich vorzustellen, mein Gott, also ich bin schon in so vielen Sackgassen gelandet. Und im Rückblick denke ich mir immer, ach, eigentlich ganz gut, dass ich weiß, wo der Sackgasse ist und wo ich da war oder wo ich nicht wieder hin will. Aber diese Beweglichkeit ermöglicht uns viel. Aber ganz oft gibt es auch Momente, wo wir sagen, ich bin nicht in dem Moment, mich zu bewegen. Ich stehe eher im Schlamm. Und es gibt Phasen, wo man knietief im Schlamm steht, wo man sagt, gar nichts bewegt sich hier gerade.
Wo andere Sachen dran sind.
Richtig.
Gerade.
Ja. Das hatte ich auch. Und ich bin auch nicht ständig in diesem beweglichen Modus. Aber dann nehme ich halt das an, was gerade da ist, gucke mir das an, was ich gerade vielleicht tun kann. Manchmal ist es auch immer nur dieses Annehmen, was ist, was schwierig ist. 100%.
Radikale Akzeptanz.
So, nicht immer einfach. Mhm. Aber sobald sich, und ich weiß, mein Mann hat mich damals angeguckt und gesagt, sag mal, du bist jetzt ja schon länger nicht mehr in deinem festen Job und so. Und wie sieht's denn aus? Du bist immer noch recht schwer. Weißt du euch irgendwo, wo du hin willst? Und ich habe immer nur gesagt, nee, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass ich malen will und dass ich was irgendwie gerade erstmal wieder so für mich zu mir finde. Und irgendwann hat er mir gesagt, deine Augen leuchten wieder. Und du hast wieder irgendwie so ein Funkeln, du hast wieder Bock auf Dinge, du hast wieder Interesse an Menschen. Und das ist für mich der allererste Schritt. Und ich bin da tatsächlich auf einer Wellenlänge mit Martin Walser, der so süß, glaube ich, sagt, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und es braucht quasi dieses Gefühl von Sicherheit, diesen ersten Schritt zu machen, egal wo der hinführt. Und dieses Gefühl, ich möchte immer den Menschen den Mut machen zu sagen, egal welche Richtung, irgendwie ein bisschen Bewegung und wenn es Salsa tanzen ist, irgendwelche Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben. Sie geben uns, unserem Gehirn, das Gefühl, sicher zu sein in Veränderungssituationen. Und ich glaube, das ist auch ein Muskel, den ja auch Mönche, glaube ich, trainieren können, auch in Kälte länger als auszuhalten und so. Ich habe ja, wir haben beide, glaube ich, Dr. James Doty gelesen, Mind Magic und tolle Bücher, die er in der Hirnforschung geschrieben hat. Und ich habe ein Element in dem Buch von ihm unterstrichen, wo es darum geht, wenn wir Dinge machen und dann auch noch uns vorstellen, dass ich für andere Menschen einen Mehrwert habe, weil das ist mein Schlüssel.
Mhm,
wenn ich mir vorstelle, für mich gehe ich den Schritt vielleicht nicht, weil ich weiß nicht, aber ich stelle mir vor, auf diese Brücke, die ich jetzt betrete, am Ende mache ich vielleicht für eine Person auf dieser Welt einen Unterschied, dann lohnt es sich für mich, den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn ich im Nebel stehe.
Yes.
Yes. Und dann fängt mein Herz an, ganz anders zu pochen. Dann habe ich das Gefühl, es ist irgendwie schön. Und dann kriege ich ein Kribbeln, Gänsehaut, wie auch jetzt. Und das ist dann mein Gefühl von, ich bin richtig. Aber ich lasse mich quasi auch von dem, was ich als Impact in die Welt bringen kann, als Wirksamkeit, lasse ich mich ziehen. Und er beschreibt das wissenschaftlich, dass quasi, wenn du dir vorstellst, so sind wir ja als Menschen geboren, dass wir ja für andere Menschen auch was kreieren wollen. Und dann ist es aber auch etwas, was dich zieht. Und ich möchte nicht mehr gepusht werden. Ich habe mich lange genug gepusht. Ich möchte mich ziehen lassen von etwas, was mich so anzieht und so begeistert, dass ich halt einfach weitergehe und sage, oh, das leuchtet so schön. was ist denn da? Mein Mann ist so kurz und irgendwie 20 Minuten durch Buchholz, wir wurden gelaufen, hat Musik gehört, weil er ist Musiker und ist einfach dieser, er wollte einfach wissen, wer da irgendwie Musik macht, weil es klang so schön. Und am Ende meinte er, er ist ganz schön weit gelaufen, aber es hat ihn angezogen. Er ist einfach dieser Intuition gefolgt und ich finde das charmant. Und das ist etwas, was ich auch mehr machen möchte, aber das sind die leisen...
Freude folgen.
Genau, die leisen Dinge. Und manchmal, wenn wir zu sehr in diesem Funktionieren sind, dann haben wir die Verbindung verloren.
Ja.
Und ich hatte damals die Verbindung zu meiner Intuition, zu allem verloren, was mich quasi ins Neue bringt.
Ja.
Und deswegen würde ich immer sagen, erst der Körper, dann der Geist quasi, dann der Kopf. Und so würde ich das immer aufbauen, gucken, in meinem Körper ankommen, gucken, wie es mir gerade geht. Das Erste, was ich mache, wenn ich das Gefühl habe, ich bin fertig, ich gehe in die Sauna, weil da kann ich nicht arbeiten, da kann ich einfach nur sein und einfach bewusst sein. Und das ist irgendwie schön extrem, es ist schön heiß, schön kalt. Und dann habe ich das Gefühl, ich wache wieder auf und komme wieder bei mir an.
Ich möchte an dieser Stelle meine neue Entdeckung in meinem Leben teilen. Und das ist so, so abgefahren, weil apropos Kalendersprüche, ne? Und alles keine Raketenwissenschaft, Leute. Und übrigens ist es auch nicht. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ich war bei einem Kartenleger in München, bei dem ich schon öfter war. Der liest aus der Hand und legt Tarotkarten. Und bei dem war ich jetzt im Sommer. Und der sagt zu mir, du musst tanzen. Morgens, setz dir Kopfhörer auf und tanze. Und ich habe seit November 24 fast einen chronifizierten Schmerz gehabt in der linken Hüfte und linke Seite Iliosakralgelenk. Und dann dachte ich, das mache ich. Und seit 2 oder 3 Wochen tanze ich jeden Morgen. Also ich stehe auf im Schlafanzug, ich habe meinen Kopfhörer auf und mache hier Silent Dancing. Leute, das müsst ihr einfach ausprobieren. Das ist eine Sensation. Meine Schmerzen sind verschwunden und zwar innerhalb von 3 Tagen. Ich tanze auf Hip-Hop hier. No diggity, no doubt, yeah. Ich tanze auf Hip-Hop, ich tanze auf Flow Rider, Club Can Handle Me, großartig. Und ich tanze 3, 4 Songs und stelle fest, oh, ich könnte jetzt auch noch ein halbes Stündchen weiter tanzen.
Okay.
Du startest, also ich meine, auf der Neurotransmitter-Ebene im Gehirn passiert natürlich wahnsinnig viel. Und du startest, gerade wenn wir eher so dorsal parasympathisch unterwegs sind, also zu Untererregung neigen, zu depressiver Verstimmung, zu Schwere. Das Tanzen hat einfach eine so unglaubliche Wirkung auf meinen Körper. Bitte, ich sag's nochmal direkt in die Kamera, probiert es einfach aus. Dance if nobody is watching. Tanzt, als würde euch niemand zuschauen. Es ist wirklich großartig. Und ich glaube auch, dass die Freude wieder mehr in unser Leben einzuladen, egal ob ich Plätzchen backe oder tanze, das ist auch so wichtig, um Sicherheit herzustellen, nicht nur als Konzept, sondern natürlich spielt unsere Biochemie auch eine Riesenrolle. Mhm. Und ich denke mir das Ganze, ich kenne so viele Menschen, die kreieren Kuchen und Torten.
Mhm.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dort gibt es in Niedersprockhövel, wer das kennt, möge mir bitte unter diesem Podcast einen Kommentar schreiben. Dort gibt es in Niedersprockhövel eine Bäckerei. Wenn du siehst, keine alte Sau kennt Niedersprockhövel, aber in dieser Bäckerei an einem Sonntag stehen die Menschen bis auf die Straße Schlange. Und ich stand da mal 20 Minuten drin an einem Sonntag und sag irgendwann so zu der Frau hinter mir, glauben Sie, dass man mit Kuchen richtig reich werden kann? Und sie so, ich glaube ja.
Mhm.
Und ich sehe Menschen in meinem Umfeld, die Torten kreieren, wo du mit den Ohren schlackerst. Wirklich. Aber die machen das nur dann für ihre Freunde oder für ihr Kind. Und ich denke so, hey, du steckst so viel Liebe und Kreativität in diese Torten. So eine Bäckerei in München oder Hamburg oder Frankfurt,
ja,
that's the big deal.
Aber das ist halt der Schlüssel. Das eine ist diese Beweglichkeit, zu sagen, einfach andere Dinge einfach mal ausprobieren, wie das Tanzen, und zu merken, dass es einen unglaublichen Effekt auf uns hat. Und das andere ist dieses Thema, dem Herzensfolgen und so der Freude folgen und die Energie da reinbringen, wo du einfach das Gefühl hast, ich muss das machen. Bei meinem Mann ist es Musik, bei mir ist es kreativ, also auch andere kreative Dinge, Dinge kreieren. Wenn ich Dinge kreiere, bin ich glücklich. Aber wenn ich ohne Menschen bin, dann gehe ich ein. Also ich brauche die Verbindung mit Menschen und die Ruhe im Wald mit mir selber. Und rauszufinden, was sind die Dinge, die dich wirklich in einen so, wirklich so, so verändern, dass Menschen zu dir sagen, wow, das, was du hattest, hätte ich auch gerne quasi, dass sich dein in deinem Nervensystem ist, alles verändert sich, deine magnetische Resonanz verändert sich, wenn du Dinge tust, die dich nähren und die dich irgendwie auch total in ein gutes Energiefeld versetzen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Wenn ich von einem High Energy Day, wie ich den ja auch nenne bei mir, ein Tag, wo ich quasi erst coache, dann Fotos mache, dann noch Mentoring mache, quasi Menschen auch wirklich an einem Tag und dann danach nochmal mit so ein paar Sessions in die Sichtbarkeit begleite, komme ich nach Hause und habe das Gefühl, ich sitze im Auto und ich bin irgendwie bei 100% Gummipunkten oder mehr. Und meine Kinder fragen immer, Mami, du bist glücklich, aber müde so gefühlt, aber irgendwie... Ich strahle halt dann. Ja, genau. Die sagen dann noch nicht mal gehen, weil sondern wie war es? Du leuchtest so und die genießen das. Mhm. Und diese Energie ist aber magnetisch. Das heißt, der Freude zu folgen ist unausweichlich, dass das erfolgreich wird. Die Frage ist ja auch, was ist Erfolg? Aber wenn wir das weiter tun, Dinge tun, die wir lieben, dann werden wir erstens natürlich unglaublich glücklich und wir werden auch Menschen erreichen. Und natürlich gibt es diese vier, also sind ja auch quasi Kuchenstücke, diese Kreise, das Ikigai-Modell. Wenn wir Dinge lieben, oder Dinge tun, die wir lieben, die wir gut können, die die Welt braucht und für die wir bezahlt werden, sind wir quasi in diesem Berufungsmoment, sage ich mal, grob.
Bitte nochmal sagen.
Also das Ikigai-Modell ist ja ein japanisches Modell. Das sagt, es ist, glaube ich, sowas wie, wofür ich morgens aufstehe. Mhm. Und es setzt sich quasi aus vier sich überschneidenden Kreisen zusammen. Ein Kreis bedeutet etwas tun, was ich liebe, etwas tun, was ich gut kann, etwas tun, was die Welt braucht und etwas tun, wofür ich bezahlt werde. Mhm. Und wenn wir uns den klassischen Beruf angucken, dann ist es etwas, was wir können und wofür wir bezahlt werden. Aber es fehlt was. Es fehlt auch etwas, wo wir uns draus über ausrichten, was brauchen denn die anderen gerade? Weil wenn wir uns angucken, wie die Welt sich gerade entwickelt, ist es natürlich wichtig, dass jeder auf jeden Fall auf sich guckt und sagt, was brauche ich gerade? Mhm. Und nachdem ich mir vielleicht meine Sauerstoffmaske aufgesetzt habe, könnte ich natürlich mal dich fragen, wie geht's dir? Was brauchst du? Kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dich unterstützen? Und in dem Moment, wo ich damals meine Wunden geheilt habe, war ich in der Lage, andere Menschen zu sehen, überhaupt wahrzunehmen. Ich hatte das Gefühl, ich bin jahrelang durch die Welt gelaufen, habe nur auf meine Schuhspitzen geguckt und geguckt, dass ich durch den Tag komme. Und auf einmal habe ich die Welt wahrgenommen und habe gedacht, wow, ich kann hier irgendwie wirksam sein, ich kann Dinge tun. Und aus diesem Vierklang quasi, aus diesen vier Elementen entsteht eine ganz neue Glückseligkeit, wenn wir uns aber auch öffnen für das, was brauchen andere Menschen. Und die Berufung entsteht natürlich, wenn du sagst, ich liebe es, Kuchen zu backen. Wenn du das aber irgendwo auf dem Land machst, wo du wirklich sagst, okay, da ist nicht die Zielgruppe, dann musst du irgendwie gucken, wie die zu dir finden. Oder du verschickst, es gibt ja auch Online-Bäckereien, das funktioniert ja alles. Aber wichtig ist auch mal zu fragen, ich liebe es, Kuchen zu machen, aber was brauchst du denn? Und dadurch entsteht natürlich auch nochmal was ganz anderes. Mhm. Denn manchmal brauchen wir auch dieses den Austausch mit anderen, um so ein bisschen zu tunen, wie kann ich denn mein Angebot vielleicht verändern oder wie finde ich denn den Sweet Spot zwischen dem, was ich liebe und was du brauchst. Denn das ist für mich tatsächlich etwas, was mich unglaublich glücklich macht. Wenn ich nur Dinge liebe, die ich für mich tue, bin ich niemals so erfüllt, als wenn ich merke, dass ich einen Effekt habe im Leben von anderen, dass andere Menschen anfangen zu leuchten und dass sich da was tut. Und das ist etwas, was mich sehr glücklich macht.
Das habe ich bei Rick Rubin tatsächlich gehört, der einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich ihn gehört habe, vielleicht bei Lewis House, könnte sein. Ja. Und es deckt sich auch mit dem christlichen to my greater good and to the greater good of all, also zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller. Und da hat Eckhart Tolle dann auch ergänzt, dann öffnet das Universum alle Türen. Mhm. Und dennoch, und es ist mir wichtig, das noch Richtung Ende zu ergänzen, ihr lieben Menschen da draußen, die uns zuschauen oder die uns zuhören, gleichermaßen weiß sowohl Lotta als auch ich, dass das nicht leicht ist und mal eben so über Nacht geht. Und dennoch finde ich, und vielleicht haben wir das angeregt heute auch in unserem Gespräch hier, der erste Schritt ist, kannst du es dir vorstellen?
Ja, 100%. Ja,
genau. Kannst du es dir zumindest mal vorstellen? Und wenn du merkst, da schiebt sich was davor und es sagt sofort, nein, dann ist es total hilfreich, finde ich, vielleicht kannst du da noch was teilen, was Wertvolles aus deiner Arbeit, mal sich hinzusetzen und zu reflektieren über die eigenen Glaubenssätze, über Arbeit zum Beispiel. Ja. Nämlich, dass man mit Quatsch kein Geld verdienen kann oder arbeiten muss, hier Blut, Schweiß und Tränen, Arbeit muss hart sein oder Arbeit darf nicht leicht, man darf mit was Leichtem sein Geld nicht verdienen. Also Glaubenssätze rund um das Thema Arbeit und Geld verdienen, da können die Menschen wahrscheinlich vier DIN A4 Seiten füllen.
100%. Aber ich glaube, das mal zu überlegen, wie nehme ich Arbeit wahr? An was denke ich, wenn ich an Arbeit denke? Und ich habe dir im Vorfeld zu dem Gespräch gesagt, dass ich damals bei der Arbeit eine Kollegin hatte, die hatte in ihrem Büro ein Plakat. Das war einfach ein Kunstplakat. Mhm. Ich glaube, sie hat sie einfach nur als Kunst hingehängt, aber auf dem Plakat stand Work, 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 Hard, Work, Work. Und ich habe das jedes Mal angeguckt, wenn ich ins Büro ging. Und ich habe immer gedacht, wie viel Schwere in mir entstand, weil ich dachte, eigentlich ist es doch verkehrt, eigentlich muss es doch, müsste das doch stehen, hart, also work, work, also vielleicht work, irgendwie enjoy, weißt du so, also einfach andere Energien da reinbringen. Und so ist aber etwas, wie ich Arbeit lange erlebt habe, dass es was Schweres ist, dass es irgendwie, dass wir uns da durchquälen dürfen, dass es irgendwie, es muss sich irgendwie hart anfühlen.
Bis zur Rente.
So ungefähr, genau.
Und dann seid ihr endlich frei. Ja.
Genau. Und das für mich aber das entstanden ist, und das sagt auch Frédéric Laloux, hatte ich letztes Jahr auch so ein bisschen gesagt, das ist ein Wissenschaftler, der den Spruch geprägt hat beim Thema New Work gerade, von der Trennung in die Ganzheit. Und ich finde, für mich ist es die beste Überschrift für das, was jetzt Neues entsteht in der Arbeitswelt. Es öffnet sich ganz viel, dass wir uns erlauben, mit unserem ganzen Selbst in der Arbeit ja zu sein, mit allen Facetten, mit allen Dingen. Und dass wir natürlich auch mal reinschauen und sagen, wie, was in uns haben wir vielleicht auch abgespalten? Welche Elemente? Vielleicht das Emotionale, das Weibliche, was auch immer. Ich bin halt immer sehr funktional in den Job gegangen und habe mich da auch für drauf abgefeiert. Aber das sind nicht die Dinge, die mir eigentlich auch in die Wiege gelegt sind. Also es geht bei mir auch irgendwie um Herzoffenheit, Menschen sehen, das Empathische. Aber das habe ich mir ein bisschen abtrainiert.
Mhm.
Und quasi
ja,
mal so
alle,
bisschen,
ne?
Ja, aber das ist ja schade, weil das ist ja das, was wir brauchen. Wenn wir uns angucken, wie die Gallup-Studie ist, wie ungerne Menschen zur Arbeit gehen. Ich glaube, nur 15% sind überhaupt engagiert quasi. Also lieben das, was sie tun. Wenn man es mal überstrieben sagt, sind es 85% weltweit, die sagen, sie mögen nicht das, was sie machen in ihrem Job, was ja krass ist bei der Anzahl der Stunden.
Mhm.
Und mein Gefühl ist, dass wenn wir sagen, wir erlauben uns ganz und wahrhaftig wieder auf das Thema Arbeit zu gucken, dürfen alle Anteile von uns, die wir vielleicht auch vielleicht nach hinten geschoben werden, wieder mal nach vorne antanzen und sagen, was wünsche ich mir denn? Oder hallo, ich möchte auch mitspielen.
Was macht mir eigentlich Spaß?
Und was macht mir eigentlich Freude? Mhm. Und vielleicht tatsächlich den Impuls zu nutzen, vielleicht auch mit dem Podcast mal so ein bisschen in sich zu fühlen und zu sagen, was ist das, wo meine Augen leuchten? Was habe ich vielleicht auch, als ich Kind war, gemacht, was ich dann irgendwann aber gelassen habe? Und diesem Leuchten in den Augen einfach mehr Raum zu geben und der Leichtigkeit und den Dingen, die wir in die Welt bringen wollen, weil dann folgt alles andere automatisch. Aber die Dinge mit mehr Bewusstsein zu tun und vielleicht auch zu sagen, was darf gehen? Was möchte ich nicht mehr? Welche Entscheidung möchte ich treffen? Und was brauche ich auch, um eine Entscheidung zu treffen? Wo finde ich meine Sicherheit? Weil das ist das Allerwichtigste für uns, dass wir sagen, wir sind sicher, wir sind geschützt. Das ist auch so, wie du deinen Podcast immer öffnet, ne? An einem muckeligen Space, finde ich schön. Und das ist das, was ich mir wünsche für mehr Menschen, dass sie mit leuchtenden Augen mehr durch die Welt gehen, aber auch ihre Arbeit als etwas sehen, was etwas in die Welt bringen kann von unermesslichem Wert, was sie sich ausdrücken können mit ihrer Arbeit.
Liebe Lotta, ich danke dir so sehr. Und für euch, ihr Lieben, darf ich schon mal einen kleinen Teaser geben. Es wird nämlich in ein paar Wochen noch eine Folge zu diesem Thema geben mit Professor Klaas Lahmann. Und da werden wir das Ganze nochmal von einer mehr wissenschaftlicheren Seite beleuchten. Da geht es nämlich auch von wissenschaftlicher Seite darum, wie wir mehr Sinnhaftigkeit in dem finden, was wir vielleicht schon machen, oder wie wir etwas finden, in dem wir dann wiederum mehr Sinn sehen. Ich danke dir von Herzen. Es war wie schon beim letzten Mal wunderbar. Und ich bin schon jetzt ganz gespannt, worüber wir dann sprechen, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen und wie ich dann hier als buddhistische Mönchin sitze oder ich weiß es nicht, das Leben wird uns schon irgendwo hinführen. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst.
Danke von Herzen.
Und ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört. Bitte teilt ihn weiter, schickt ihn in die Welt und lasst mir bitte ein Abo da. Es ist wichtig für den Algorithmus, es ist für euch nur ein kleiner Klick, aber für mich macht es einen großen, großen Unterschied. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder oder wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ich weiß gerade nicht, was das Thema ist, aber ich werde es euch verraten. Also, bitte bleibt gesund, bleibt stets neugierig und bitte auch zuversichtlich in verrückten Zeiten wie diesen. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.